Hallo und herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Heute die Sendung vom 3. November 2025. Am Mikro der Mirko, der sich mal wieder entschuldigt für einige der technischen Unzulänglichkeiten. Heute hören wir den Artikel Psychiatrische Diagnosen als Sicherheitsrisiko von Resa Schwarz von der Informationsstelle Militarisierung IMI in Tübingen. Wir hören Redebeiträge vom Mad Pride Day, der am 11. Oktober in Stuttgart stattfand, genauer gesagt Beiträge von Yuki, Andreas und Holgerine von der Abschlusskundgebung am Marktplatz in Stuttgart. Mit Holgerine habe ich vorgestern am 1.11. nochmal gesprochen. Wir hören Auszüge aus dem Gespräch. Musikalisch begleitet uns durch die Sendung das Stück Freedom Remix, die Nummer 5 im Album Algorithms von Superdirt hoch 2.
Psychiatrische Diagnosen als Sicherheitsrisiko. Stigmatisierung, Echtzeitüberwachung und Repression gehen Hand in Hand. Ende Juni schlug ein Video des offiziellen Accounts der CDU-Landtagsfraktion in Hessen hohe Wellen. Der Arzt und langjährige CDU-Abgeordnete des Hessischen Landtags, Dr. Ralf Norbert Bartelt, sagte in einem 30-sekündigen Video, Zitat, »Es gibt Menschen, die sind schwer psychiatrisch erkrankt. Sie sind eine Gefahr für sich selbst und die Gemeinschaft. Da müssen wir vom Staat etwas tun.« Deswegen bringen wir einen Gesetzentwurf ein, der vorsieht, dass diese Personen den Ordnungsbehörden gemeldet werden müssen. Zusammengefasst, es geht um den Schutz der betroffenen Menschen und der Gemeinschaft. Als es für diese Äußerungen viel öffentliche Kritik hagelte, ruderte Bartelt etwas zurück und sagte, dass er so ein Video nicht mehr machen würde und so ein komplexer Sachverhalt sich in 25 Sekunden schlecht darstellen ließe. Und es sich lediglich um sogenannte Einzelfälle handeln würde. Durch eine bessere Überwachung dieser Personen sollen Amokläufe und Gewalttaten wie in Aschaffenburg oder Magdeburg effektiver verhindert werden können. Die CDU scheint sich hier offensichtlich wieder eines altbekannten, gut erprobten Musters zu bedienen. Minderheit auswählen, Feindbild konstruieren und anschließend die Repressionsmaßnahmen Stück für Stück hochzuschrauben, aus sogenannten Sicherheitsgründen. Sehr ungeniert instrumentalisiert wurde beispielsweise hierfür der Anschlag in Magdeburg auf einen Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024, bei dem der damals als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitende Taleb A. mit einem Mietfahrzeug durch eine Menschenmenge raste, dabei 6 Menschen tötete und 329 zum Teil schwer verletzte. Doch am selben Tag verbreiteten bekannte rechtsextreme Influencer wie Martin Sellner von der Identitären Bewegung, Naomi Seibt und Markus Krall gezielt Desinformationen, etwa, dass es sich bei dem Täter um einen syrischen Geflüchteten handle, er Hamas-Anhänger sei und die Tat islamistisch motiviert gewesen sei. Obwohl sich innerhalb kürzester Zeit herausstellte, dass Taleb A. viele extrem rechte und islamfeindliche Inhalte auf seinen Social-Media-Plattformen teilte, offen sehr eindeutig mit der AfD sympathisierte und sogar der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, 4 Tage später von, Zitat, gewachsener Radikalisierung mit Extremismusbezügen nach rechts spricht, entwickelte sich die Debatte in eine ganz andere Richtung. 10 Tage nach dem Anschlag, am 30.12.2024, führte der Deutschlandfunk ein Interview mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Gleich in seinem ersten Satz forderte er, dass es nicht nur Register für Islamisten und Rechtsextremisten geben sollte, sondern auch für sogenannte psychisch kranke Gewalttäter und die Behörden in Zukunft mehr Befugnisse bräuchten, um sich besser mit psychiatrischen Kliniken, Fachärzten und Ärztinnen sowie Psychotherapeutinnen austauschen zu können. Diese vor allem in Anbetracht der deutschen Geschichte hochgradig problematische Äußerung wurde von der Journalistin im weiteren Verlauf des Interviews nicht kritisch hinterfragt, sondern einfach unkommentiert als Meinungsäußerung stehen gelassen. Die angeblich vorhandene psychische Erkrankung des Täters und seine Migrationsgeschichte wurden in den Vordergrund gestellt, nicht seine rechtsextremen Motive, worunter zum Beispiel unter anderem der Hass auf syrische Geflüchtete und die beliebte Verschwörungserzählung vom großen Austausch zählen. Nach Linnemanns Äußerung in diesem Interview gab es durchaus öffentliche Kritik, zum Beispiel von der Deutschen Depressionsliga, dem Landesverband der Linken in Rheinland-Pfalz, der Nachrichtenplattform für tagesaktuelle Entwicklung in der Behindertenpolitik Kobinett-Nachrichten sowie auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Selbst die alles andere als psychiatriekritische Fachgesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, kurz DGPPN, betont in einer Pressemitteilung diesbezüglich, dass solche Register gefährlich sind, zur weiteren Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen beitragen und Betroffene nicht wesentlich gewalttätiger sind als Nichtbetroffene. Dass aber möglichst frühe psychiatrische Interventionen als Allrounder-Lösung für psychisches Leiden und Prävention für fremdaggressives Verhalten angepriesen werden und nicht die Überwindung von leidbringenden gesellschaftlichen Umständen, war zwar zu erwarten, geht natürlich aber weit an der Lösung des Problems vorbei. Dennoch muss Menschen, die sich in psychosozialen Notlagen befinden, schnell, barrierearm, diskriminierungsfrei und auf Augenhöhe geholfen werden können. Beispielsweise für wirksame, selbstbestimmte und antipsychiatrische Möglichkeiten, von denen es in Deutschland leider nur sehr wenige gibt, sind sogenannte Weglaufhäuser, in denen Menschen individuelle Unterstützung finden, wenn sie von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind und sich außerdem in einem psychischen Krisenzustand befinden. Diese Häuser werden überwiegend aus der Sozialhilfe, welche im 12. Sozialgesetzbuch im 8. Kapitel den sogenannten Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten geregelt ist, finanziert. Wie lange diese Basisfinanzierung für Leistungsangebote der kritischen Sozialarbeit bei einem so weitreichenden Sozialabbau zugunsten von Aufrüstungszielen von mindestens 5%, siehe IMI-Studie Militärausgaben und Sozialabbau von 2025, noch erhalten bleiben kann, ist ungewiss. Carsten Linnemanns Forderung nach einer zentralen Erfassung für sogenannte psychisch erkrankte Gewalttäter war keine übertriebene Einzelforderung eines CDU-Hardliners in einem morgendlichen Telefoninterview, sondern spiegelte lediglich die Haltung der ständigen Innenministerkonferenz, kurz IMK, wider. Zitat: Weil in der jüngsten Vergangenheit oftmals Personen mit psychischen Auffälligkeiten als Täter in Erscheinung getreten sind, müssen personenbezogene Verhaltensmuster und potenzielle Risiken rechtzeitig erkannt, analysiert und bewertet werden. Die EMK ist sich einig, dass es hierzu eines gezielten und ganzheitlichen Ansatzes bedarf und eine bundesweite Vernetzung der Erkenntnisse zwischen Sicherheits-, Gesundheits-, Waffen- und gegebenenfalls Ausländerbehörden sichergestellt sein muss. Um ausreichende Handlungsmöglichkeiten für eine wirksame Gefahrenabwehr sicherzustellen, ist zu prüfen, wie die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten, insbesondere nach den psychisch kranken Gesetzen, kurz PsychKG, der Länder angepasst bzw. erweitert werden können. Darüber hinaus ist zu prüfen, wie den Sicherheitsbehörden ein Zugriff auf gefährdungsrelevante Erkenntnisse zu psychisch Erkrankten bzw. eine Abfrage dieser Informationen ermöglicht werden kann. Dieser Beschluss von Ende Januar diesen Jahres, der Patientinnen und allgemeinen Menschenrechte bis zur Unkenntlichkeit zerstört, blieb weitestgehend unbeachtet. Dies führte höchstwahrscheinlich auch dazu, dass Ende Mai Hamburgs SPD-Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer auf der Gesundheitsministerkonferenz die mangelnden Befugnisse der Sicherheitsbehörden beklagen konnte und die Innenministerkonferenz schließlich im Juni das integrierte Risikomanagement durch Gesundheits- und Ausländerbehörden verabschieden konnte. Statt Menschen ohne Gewalt und Repression zu helfen, werden sie als reines Gefahrenpotenzial gehandelt und somit unter Generalverdacht gestellt. Noch schlimmer jedoch ist, dass dieser Beschluss nun auch endgültig die ambulante Zwangsbehandlung möglichst auf Bundesebene verankern möchte. Die Einnahme von Psychopharmaka, zum Beispiel Neuroleptika, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SSRIs etc., soll als sogenannte rechtliche Verpflichtung eingeführt werden. Zitat: Mit dem Ziel, dass Patienten bei der Entlassung die Auflage erhalten, ihre Medikamente täglich unter Aufsicht einzunehmen. Bereits Ende 2023 gab es im baden-württembergischen Zwiefalten eine Ethiktagung zur ambulanten Behandlungsweisung, initiiert durch das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, kurz ZFP. Hier durften vor allem ärztliche Direktoren, Geschäftsführer von sozial- und psychiatrischen Einrichtungen oder sogar auch Landesgerichtspräsidenten zu Wort kommen, die vor allem für die Einführung der ambulanten Zwangsbehandlung zur, Zitat, Verhinderung von Leid und selbst- oder fremdaggressivem Verhalten warben. Kritische Gegenpositionen von Betroffenen selbst, wie vom Landesverband Psychiatrie erfahrener Baden-Württemberg, waren zwar durchaus auch vertreten, jedoch rein verhältnismäßig eher unterlegen. Die drohende Ausweitung der totalen Institution Psychiatrie in den privaten Bereich der Betroffenen hinein tritt auch die Behindertenrechtskonvention, kurz UNBRK, die Deutschland 2009 selbst ratifiziert hat, mal wieder mit Füßen. In einer Staatenprüfung Deutschlands hinsichtlich der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention kritisierte die UN 2023, dass die BRD an menschenrechtsverletzenden Praktiken wie der Verwendung von physischen und chemischen Beschränkungen, Isolationsmaßnahmen und anderen schädlichen Praktiken, insbesondere in Pflege- und Integrationshilfeeinrichtungen sowie anderen Einrichtungen, psychiatrischen Einrichtungen und forensischen psychiatrischen Einrichtungen festhält. Anfang Juli 2025 wurde bekannt, dass das Hessische Landeskriminalamt Daten von über 1600 Menschen ausgewertet hat, bei denen in der Datenbank der Marker für sogenannte psychische und Verhaltensstörungen, kurz PsyV, gesetzt wurde. Laut einem Bericht von netzpolitik.org schreibt das Hessische Innenministerium auf Anfrage, dass die Taskforce die Datensätze der betroffenen Personen hinsichtlich einer bestehenden Gefahr oder eines bestehenden Risikos zur Begehung einer schweren Gewalttat bewertet hat. Dabei wurde betont, dass es sich um Personen handelt, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind und bei denen eine ärztlich attestierte psychische Erkrankung vorliege. Wenn Menschen als schuldunfähig nach § 18 bis 21 Strafgesetzbuch eingestuft oder nach dem Hessischen Psychisch-Krankenhilfegesetz zwangsweise untergebracht wurden, landeten sie in dieser Datenbank. Personen mit zusätzlichen Markern wie gewaltaffin, suizidal, gewaltanwendend, psychotisch, wahnhaft oder substanzmissbrauchend oder wenn Drohungen gegen andere ausgesprochen wurden, standen besonders im Fokus. Mehr als jeder dritte Deutsche im Erwachsenenalter hat in seinem Leben bisher mindestens eine dokumentierte psychiatrische Diagnose erhalten. Tendenz steigend. Die Mitglieder der Taskforce beim Hessischen Landeskriminalamt hätten eine grundlegende Expertise in der Bearbeitung von Gefährdungssachverhalten und, Zitat, Erfahrungswissen im Umgang mit psychisch auffälligen Personen. In der Mitteilung wurde auch betont, dass Hessen schon seit Jahren das polizeiliche Bedrohungsmanagement bei Personen, von welchen, Zitat, konkrete Gefahren für andere Personen oder für die Allgemeinheit ausgehen, angewendet. Bewertungsvorlagen, mit denen die fallbezogenen Einschätzungen bezüglich Gewalt und Risikopotenzial kriteriengeleitet vorgenommen werden sollen, wurden ebenfalls entwickelt. Falls bei ausgewerteten Personen davon ausgegangen wird, dass sie bald womöglich schwere Gewalttaten begehen könnten, sollen andere Institutionen informiert werden, damit diese auch aktiv werden können. Gegebenenfalls sind auch sogenannte GefährderInnen-Ansprachen denkbar, sowie das Verhängen von Annäherungs-, Kontakt- oder Aufenthaltsverboten, als auch Observationen und Ingewahrsamnahmen. Nach der Abarbeitung der 1600 Personen mit dem Marker PSY-V soll die Taskforce aufgelöst und in die Regelorganisation überführt werden. Die Auswertung der Daten von Betroffenen soll also noch weitergehen. Laut Einschätzungen von netzpolitik.org können die Daten von Betroffenen zukünftig in das Datenanalysesystem der hessischen Polizei, genannt HessenData, überführt werden, welches auf der Gotham-Software von Palantir basiert. Die Nutzung von Gotham bei der Polizei soll dazu dienen, zum Beispiel den Standort, Kontakte wie Anrufe, Nachrichten etc., Datensätze bei anderen Behörden, zum Beispiel bei Ausländerbehörden, Bewegungs- und Verhaltensprofile sowie Inhalte auf sozialen Netzwerken fallspezifisch zusammenzuführen und, Zitat, schwere Straftaten zu verhindern. Eine Form von visualisierter und KI-gestützter Echtzeitüberwachung, die auch als Predictive Policing, also vorhersagende Polizeiarbeit, bezeichnet wird. Diese automatisierte Datenauswertung, auch Data Mining genannt, verletzt grundlegende Daten- und Persönlichkeitsrechte und wurde 2023 am Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil für verfassungswidrig erklärt. Das Hessische Landespolizeigesetz, also das Hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz HOSG, wurde trotzdem diesbezüglich nur geringfügig novelliert und ermöglicht weiterhin Big-Data-Analysen, auch von völlig unbeteiligten Menschen. In den USA wird Palantir-Software vor allem dazu genutzt, um Migrationsbewegungen zu kontrollieren und der Abschiebeeinheit der Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE, die Arbeit zu erleichtern. Palantirs CEO und promovierter Sozialphilosoph Alex Karp sprach auch davon, das Ziel zu verfolgen, Amerika tödlicher zu machen. All diese hochgradig bedenklichen Fakten und Äußerungen bezüglich dieses Cybersicherheitsgiganten aus den USA trugen leider nicht dazu bei, dass Deutschland sich von der Nutzung abschrecken ließ. Neben Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen unterzeichnete Baden-Württemberg voreilig einen millionenschweren fünfjährigen Nutzungsvertrag für Palantir-Software, jedoch ohne davor eine rechtliche Grundlage für die Erlaubnis der Nutzung geschaffen zu haben. Am 26.06.2025 fand die erste Lesung und Beratung zur Novellierung des psychisch Krankenhilfengesetzes im Landtag statt, die von der Regierungskoalition aus CDU und SPD eingebracht wurde. Ein Schwerpunkt der Novellierung soll vor allem die Meldung von Personen an Polizei- und Ordnungsbehörden sein, die aus der Psychiatrie entlassen wurden, deren Aufenthalt mit Fremdgefährdung begründet wurde und bei denen, Zitat, bei Entlassung weiterhin aus medizinischer Sicht eine Gefahr für Dritte bestehen könnte. Dieser Informationsaustausch dient dem Schutz der Bevölkerung und zugleich dem Wohl der Betroffenen, die bei Bedarf erneut Unterstützung unterhalten sollen. Interessante Fragestellungen hierbei könnten sein: Was wird als Gefahr für Dritte eingestuft? Und wer genau fällt letztendlich diese Entscheidung? Am 3. September tagte der Gesundheits- und Familienpolitische Ausschuss, kurz GFA, des Hessischen Landtags und behandelte vor allem die öffentliche Kritik. Die SPD-Fraktion Hessen, vertreten durch Dr. Daniela Sommer, bezeichnete die drohende Einführung von Registern und Listen über Betroffene, die zum Beispiel Carsten Linnemann öffentlich forderte und die ständige Innenministerkonferenz zunehmend forciert haben, als Unterstellungen, die, Zitat, schlichtweg falsch seien. Ohnehin stelle dies, Zitat, keine Verschärfung der Mitteilungspflichten dar, sondern präzisiere lediglich bereits bestehende Verfahren, ohne die Rechte der Betroffenen zu beeinträchtigen. Ein kleiner Lichtblick inmitten dieser düsteren Debatten war der erste Mad Pride Day in ganz Süddeutschland am 11.10.2025 in Stuttgart. Viele Menschen mit Psychiatrieerfahrung zogen für ein Morgen ohne Stigma laut und bunt durch die Straßen. Auf den Zwischenkundgebungen gab es zahlreiche Berichte über Leid, welches oft durch jahrelange Gewalt von Angehörigen verursacht wurde. Einige berichteten auch von Diskriminierungserfahrungen, weil sie zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben oder machten deutlich, dass die Polizei oft gewalttätig mit Menschen in psychosozialen Notlagen umgeht, sowie immer mehr Menschen innerhalb dieser durch Polizeibeamtinnen getötet werden. Im Jahr 2024 gab es mit 17 Menschen, die in Deutschland offiziell als Polizeitote galten, sogar einen neuen Jahrhunderthöchststand.
Soweit Resa Schwarz. Ihr Artikel Psychiatrische Diagnosen als Sicherheitsrisiko, Stigmatisierung, Echtzeitüberwachung und Repression gehen Hand in Hand wurde veröffentlicht am 21. Oktober 2025 von der Informationsstelle Militarisierung e.V. zu finden auf www.imi-online.de. Am 11. Oktober 2025 fand der erste Mad Pride Day in Süddeutschland statt, veranstaltet vom Landesverband Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg. Über 200 Menschen trafen sich zu einer Parade in der Freiburger Innenstadt. Es gab eine Abschlusskundgebung am Marktplatz und später auch noch eine Festhallenveranstaltung mit Podiumsdiskussion und Musik. Von der Abschlusskundgebung am Marktplatz hören wir drei Redebeiträge. Einen Beitrag von Yuki, einen von Andreas und einen von Holgerine. Dass es Kritik an der Benennung dieser Veranstaltung gab, dass man diese Veranstaltung nicht Mad Pride Day nennen dürfte, konnten wir kürzlich im Morgenradio hören. Den Beitrag findet ihr in der Mediathek im Morgenradio.
Hallo, also einmal kurz eine Triggerwarnung. Es wird nicht direkt thematisiert, aber wenn ihr beim Thema Suizid oder so das euch ungern anhört, dann hört vielleicht bei meiner Rede ein bisschen weg. Ich könnte jetzt darüber reden, über Polizeigewalt, wie Handschellen und Fixiergurte so eng an meinen Arm befestigt wurden, dass meine Hände taub geworden sind. Und ich könnte auch darüber reden, dass in Psychiatrien die Pflege nebendran stand, während ich einer Mitpatientin das Leben gerettet habe, was eigentlich nicht mein Job in dem Moment gewesen wäre. Aber ich habe gestern Abend einfach mal spontan was aufgeschrieben, was mir so in den Gedanken rumgeflogen ist. Und ja, da geht es ein bisschen so um meine Emotionen zu dem ganzen Thema und so. Mein Kopf ist leer. Eigentlich fällt mir doch immer so viel ein. Doch dazu Leere. Ich habe so viel zu sagen, doch in meinem Kopf herrscht Leere. Leere und Trauer, wenn ich an meine beste Freundin und alle anderen denke, die ihr Leben durch psychische Krankheiten verloren haben. Frust, wenn ich daran denke, wie viele Menschen täglich leiden. Wut, wenn ich daran denke, wie viele Menschen täglich falsch verstanden werden. Wut, weil es noch so viele Vorurteile gibt. Aber auch ein bisschen Hoffnung. Hoffnung, weil mehr Menschen verstehen, dass eine Psychiatrie nicht die Irrenanstalt aus Filmen ist, dass Depressionen mehr sind als traurig sein, dass psychische Krankheiten nicht ausgedacht sind und nicht immer so aussehen, wie man denkt. Aber trotzdem gibt es zu wenig Therapieplätze und zu wenig Verständnis. Verständnis und Wissen, welches vielleicht sogar den einen Unterschied machen könnte, den es gerade braucht. Wir haben uns es nicht ausgesucht, krank zu sein, aber alle haben die Wahl, sich zu informieren und ins Verständnis statt Hass und Vorurteile entgegenzubringen. Der Text ist inspiriert von meiner besten Freundin Sanja, die im Sommer leider den Kampf gegen ihre Depression verloren hat. Die Wut und die Trauer haben mir geholfen, diesen Text zu schreiben, und trotzdem hätte ich lieber sie als diesen Text. Deswegen mein Aufruf und meine Bitte an alle: Fragt eure Freundinnen, eure KollegInnen, wie es ihnen geht, weil auch wenn es so aussieht, als wären sie glücklich, auch wenn sie lächeln, so ein Lächeln muss nichts heißen. Dankeschön.
Hallo, ich bin Andreas, ich bin Psychiatrie-Überlebender und Psychiatrie-Patient und habe dementsprechend sehr gemischte Gefühle gegenüber dem System Psychiatrie. Aktuell befinde ich mich in der glücklichen Lage, dass ich tagesklinischer Patient bin an dem Universitätsklinikum Tübingen und dort das gesamte Pflege- und Ärzteteam daran arbeitet, dass es mir besser geht, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich habe auch schreckliche Psychiatrie-Erfahrungen gemacht und von denen möchte ich jetzt erzählen. Also, wer nah am Wasser gebaut ist, vielleicht mal ein paar Minuten weghören. Ich war mehrere Tage fixiert in Kroatien am Bett. Ohne Bewegungsfreiheit, wurde mit Löffeln wässriger Suppe gefüttert. Und wenn ich pinkeln musste, dann musste ich so laut Pipi schreien, wie ich konnte, und hoffen, dass jemand kommt und mir die Flasche an den Schniepel hält, damit ich da reinpissen kann. Einmal kam keiner, zum Glück konnte ich mich irgendwie auf die Seite drehen und den Boden benässen, bevor ich mich selber benässe. Dann kam die Putzfrau, hat sauber gemacht, alles war gut, aber für mich war das nicht so einfach. Eine weitere Erfahrung, die nicht lange her ist, die jetzt erst einige Wochen jung ist, hat sich in der Tübinger Psychiatrie ereignet, auf der Entzugsstation Nummer 13. Dort wurde ich mit Haldol überdosiert, bis ich fast erstickt bin. Und ich stand unter der Dusche und habe keine Luft mehr bekommen. Das sah dann ungefähr so aus. Also bin ich raus aus der Dusche und auf den Gang. Was ist passiert? Man hat mich gesehen. Aber nicht mit meinem Problem. Man hat gesehen, dass ich nackt bin. Also sind alle panisch herbeigerannt, haben Handtücher geholt, damit ich mich einpacken kann, damit ich bloß nicht meine nackte Haut auf dem Flur zeige. Dass ich fast am Ersticken bin, hat niemanden interessiert und es hat auch niemand gemerkt. Irgendwann hat sich die Atmung normalisiert, ich bin dem Tod entgangen und der Klinikalltag ging weiter. Ich hoffe, dass diese paar Beispiele zeigen, dass am System Psychiatrie noch viele Verbesserungen zu machen sind. Und damit gebe ich ab an Holger Riene.
Genau, Holger Riene wird eine Geschichte über Autismus erzählen. Vielen Dank.
Ja, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die nicht echt ist, aber wahr. Eine Geschichte, die ich nicht selbst geschrieben habe, sondern eine KI. Ich werde euch diese Geschichte von meinem Handy vorlesen, denn auch das ist ein Teil der Geschichte. Es geht darum, wie eine künstliche Intelligenz heute die Welt sehen kann und wie ich als Autist sie sehe. Mein Name ist, wie ihr schon wisst, Holger-Riene Halfmann. Ich bin Asperger-Autist. Und ich möchte euch in den nächsten 5 Minuten die Gefühlswelt eines Autisten näher bringen. Denn viele von euch, oder viele vor allem der Menschen, die so dran vorbeilaufen, wissen eben nicht genauso, was Autismus ist. Für die ist das ein Schlagwort, sie verstehen Autisten und warum sie wie reagieren nicht. Und genau darum geht es in meiner Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie heißen Kevin, sind Autist und gehen in den Supermarkt. Eine Routine, die Sie regelmäßig ausführen. Sie haben Pfandflaschen dabei. Das Einzige, was Sie sich für diesen Besuch vorgenommen haben, ist, die Pfandflaschen abzugeben. Der Ablauf ist fest in Ihrem Kopf verankert. Rein zum Automaten, Flaschen rein, Bon ziehen, raus. Ja klar, das Geld nehmen Sie auch noch mit. Aber heute läuft alles anders. 2 ihrer Dosen sind leicht verbeult. Der Automat akzeptiert sie nicht. Für sie ist das nicht nur eine kleine Störung, das ist der Beginn einer Katastrophe. Ein Alarm in ihrem Kopf beginnt zu läuten. Sie fühlen eine Mischung aus Hilflosigkeit und Angst. Sie wissen aus einem Gerichtsurteil, dass der Supermarkt die Dosen annehmen muss, wenn der Code noch lesbar ist. Die Regel ist klar. Mit aller Überwindung gehen sie zur Kasse, um die Sache zu klären. Ein Gespräch mit Fremden ist für sie eine riesige Herausforderung. Sie zeigen der Kassiererin die Dosen. Sie sagt, sie nimmt sie nicht an. Ihr innerer Alarm wird lauter. Der Plan in ihrem Kopf, ihre Routine, ist durchbrochen. Sie wissen, dass sie im Recht sind. Sie haben sogar einen Screenshot des Urteils auf ihrem Handy. Mit zitternden Händen strecken sie es der Kassiererin entgegen. Aber sie lehnt ab. Das brauche ich jetzt nicht zu lesen. Meine Anweisungen sind klar. In diesem Moment bricht für sie eine Welt zusammen. Es ist, als würde ihnen jemanden den Boden unter den Füßen wegziehen. Ihre Vorbereitung, ihre Logik, ihr Glauben an Regeln, alles wird ignoriert. Die Ungerechtigkeit ist unerträglich, die Überforderung ist zu groß. Und dann passiert etwas, das sie nicht mehr steuern können, einen Meltdown. Es ist kein Wutanfall, es ist, als würde ein Kurzschluss in ihrem Gehirn passieren. Ihr Körper reagiert, sie schlagen sich auf den Kopf, um die Reizüberflutung zu dämpfen. Ihre Hände zittern, die Dosen fallen zu Boden. Sie versuchen zu sprechen, aber es kommen nur unverständliche Laute. Sie schreien. Es ist ein Schrei der reinen Verzweiflung. Dann kommt die Security. Sie fordert sie auf, den Laden zu verlassen. Sie, die im Recht sind. Die ungerechte Aufforderung zum Gehen ist der endgültige Auslöser. Man versucht sie nicht in Richtung Ausgang, sondern in ein Treppenhaus zu ziehen. Ein abgeschlossener Ort, außerhalb der Öffentlichkeit, an dem niemand mitbekommt, was passiert und an dem sie befürchten müssen, misshandelt zu werden. Eine Angst, die sich auf frühere traumatische Erfahrungen, wie ihr eben schon erfahren hattet, stützt. Die Panik ist komplett. Ihr Körper wehrt sich, unkontrolliert. Sie rufen die Polizei, nicht um jemanden zu verklagen, sondern um Hilfe aus purer Not. Die Polizei trifft ein. Sie hören die Version der Security. Sie schildern ihre Fakten, zeigen das Urteil. Sie haben alles richtig gemacht. Und doch, am Ende bekommen Sie ein lebenslanges Hausverbot. Stellen Sie sich vor, wie es sich anfühlt, wenn Sie alles richtig machen. sich an die Regeln halten, Beweise vorlegen und trotzdem verlieren. Nicht, weil sie im Unrecht sind, sondern weil andere ihre Realität nicht verstehen wollen. Der Konflikt zwischen einer internen Anweisung und dem Gesetz, das ist die tiefste Ungerechtigkeit, die sie erleben können. Es ist eine Welt, die widersprüchlich und unlogisch ist. Und das ist, wie Autisten reagieren. Nicht, weil sie sich falsch verhalten, sondern weil sie nicht anders reagieren können. Der Meltdown ist kein Verhalten, das bewusst gewählt wird, sondern eine unkontrollierbare Reaktion des Körpers auf eine unerträgliche Überforderung. Sie sind in diesem Moment nicht mehr sie selbst. Dieser fiktive Fall zeigt, dass die größten Herausforderungen für Autisten oft nicht in uns selbst liegen, sondern im fehlenden Verständnis der Welt um uns herum. Eine Welt, die plötzlich anders ist, als sie sein sollte. Und eine Welt, die noch nicht versteht, warum wir so darauf reagieren. Und damit hoffe ich, Ihnen einen kleinen Einblick in die Gefühlswelt zu geben oder gegeben haben zu können, die sich hinter dem Schlagwort Autismus verbirgt. Das Verrückte ist, diese Geschichte, die ich von einer KI schreiben ließ, um sie fiktiv zu erzählen, ist mir genau so passiert. Jeder einzelne Schritt, von der Dose bis zum Hausverbot. Eine KI hat meine Realität besser beschrieben, als ich es selbst könnte. Wenn die Gesellschaft nicht lernt, zwischen einem Wutanfall und einem Meltdown zu unterscheiden, werden Autisten und andere Menschen in Krisen immer wieder zu Opfern von Überreaktion und unnötiger Gewalt.
Vielen Dank, Holgerine, für diesen sehr eindrucksvollen Bericht, der von einer KI geschrieben ist.
Das war ein Eindruck vom Matt Pride Day. Drei Redebeiträge vom 11.10.2025 in Stuttgart. Holgerine habe ich dann am 1.11. nochmal getroffen für ein Gespräch. Und Holgerine fände es cool, wenn ich erwähne, dass nur 2% der Anzeigen gegen Polizeigewalt auch zur Anklage kommen.
Ich bin 1966 geboren. Meine Eltern haben mich so im Alter von 16 Jahren, glaube ich, erst in ein Heim für schwer erziehbare Kinder gesteckt. Und das hat mich ziemlich geprägt auch. Ja, und habe schon immer Angst vor Gewalt gehabt. Und genau so ein Erlebnis hatte ich jetzt auch im Kölner Karneval dieses Jahr gehabt. Ich war bei der Karnevalssitzung im Kongresssaal der Messe Köln gewesen. In dem Saal war ich vorher schon mal gewesen, in der gleichen Session. Und da ging alles klar, war eine andere Gesellschaft unter uns. Und diesmal war es die Gesellschaft der Schnitze Dring. So etwa nach 20 Minuten kam ein Ordner zu mir und flüsterte in mein Ohr: Psst, leise, da haben sich Menschen beschwert, sie würden ihnen zu nahe kommen. Sie würden sich über ihr Bier lehnen. Ja, jetzt bin ich autistisch, Asperger-Autist, aber noch ADS. Und mit sowas kann ich gar nicht umgehen, weil ich bin keinem Menschen zu nahe gekommen. Ich hatte rechts und links einen Platz von mir frei gehabt, also es wäre technisch gar nicht möglich gewesen. Es gab kein Bier, was näher wie einen Meter an mir dran stand. Also konnte ich rein technisch gar nicht einem Menschen zu nahe kommen, da erst recht ich mir über ein Bier gelehnt haben, weil dafür musste ich nämlich vor dem Bier sitzen, um dich drüber zu lehnen. Naja, ich konnte deswegen war diese Party für mich zu Ende gewesen, ich konnte nicht mehr weiter feiern. Der nächste Programmpunkt waren die Höhner gewesen und ich saß dann nur noch mit Kopf zwischen den Händen und habe mich ganz klein und eng gemacht, damit ich ja keinem Menschen zu nahe komme. Und das haben natürlich auch wieder Ordner mitbekommen von der Gesellschaft. Dann wurde ich gefragt, ob ich rausgehen wollte. Und da ich mich da nicht mehr gesehen habe, keinen Spaß mehr haben konnte, ich kam ja so von 120% auf 30% runter oder minus 30, wie man das sehen will, wenn minus 100 tot ist. bin halt erst freiwillig aus dem Saal raus, hab noch einen Großteil meines Eintrittsgeldes zurückbekommen, aber ich hatte bei dieser Gesellschaft auch mal was gemacht, was ich sonst nicht mache. Ich habe so richtig den Conduct to Business heißt es in Englisch. Das heißt, ich habe mir verschiedene Sachen zu essen gekauft, ich habe noch Orden gekauft, um die Gesellschaft zu unterstützen. Und das habe ich natürlich alles nur gemacht in dem Gedanken, ich kann die ganze Party da mitmachen, die bis nachts um 2 oder 3 oder 4 geht, weil hinterher ist noch eine Disco, was nicht bei allen Gesellschaften so ist, aber bei denen war das so gewesen. Und nach 20 Minuten gehen, das ist natürlich ein Unterschied, ja. Und dann haben die Ordner gemeint, jetzt hast du dann Geld. Ja, die anderen Sachen waren nicht lösbar mit dem Konsum und den Orden. Und jetzt wurde das Rausgehen, das Verlassen der Veranstaltung nicht mehr freiwillig, sondern jetzt wurde es zum Zwang. Sie müssen jetzt gehen. Das ist natürlich ein Unterschied. Das war dann so der Punkt gewesen, wo ich, ja, was heißt zusammengebrochen bin. Es gibt so 3 Stufen beim Autismus, beim Meltdown. Die erste Stufe war die erste gewesen, die ich im Saal hatte, dass man einfach so in sich gekehrt ist, dass ich halt einfach nicht mehr das weitermachen kann, was ich vorher gemacht hat. Und die zweite Stufe ist, dass ich einfach schreie, dass ich einfach öffentlich mache, was da passiert, oder einfach so einen Urschrei mache. Das ist verschieden, so eine Situation. Das sind alles Sachen, die ich nicht steuern kann. Und die dritte Stufe, was ist dann später passiert, als dann Ordner mich auch noch anfassen wollten, ja, und ich habe schon gesagt, mir war ja klar, ich habe ja gar keine Chance, wenn die mich da nicht haben wollen, dann ja, gehe ich halt, ja, war dann schon am Gehen und dann wollten sie mich noch anfassen und das war dann der Punkt gewesen, wo ich dann selber die Polizei gerufen habe, die Polizei hat sich aber geweigert zu kommen. Und dadurch bin ich dann in meine dritte Stufe des Meltdowns gekommen. Das heißt, ich spreche einfach somnolent zusammen. Somnolent heißt, ich kriege noch irgendwie alles mit, aber kann nicht reagieren. Also kann gar nicht mehr reagieren. Also auch manchmal ist das sogar so weit, dass man, wenn man mir einen Schmerzreiz gibt, das machen Sanitäter oder Sicherheit oder Polizei dann gerne, dass man mich damit auch nicht wach kriegt. Bin auch schon auf Intensivstation gelandet, halt, weil man mich nicht wach bekommen hat. Und dadurch hat natürlich dann der Veranstalter dann den ASB gerufen, aber das Samariterbund, das UBS Deutsche Rote Kreuz oder Malteser Hilfsdienst, das hat immer ein bisschen anders aufgeteilt. Und die kamen dann auch recht schnell und gefühlt mit denen eine Stunde oder so geredet. Kann natürlich auch sein, dass es nur 20 Minuten waren. Zeitgefühl hast du ja nicht so richtig. In so einer süßlichen Ausnahmesituation. Und haben dann zugesagt, dass die Polizei kommen würde. Sie würden dann nochmal mit ihren Nummern anrufen, also nicht über Notruf, wie ich das gemacht habe. Und Notruf wird dokumentiert, das ist das Wichtige daran. Und die Polizei sagt jetzt, ja, die haben ja gar nicht reagiert darauf. Ja? Und in den Schreiben der Polizei kommt, ich greife mal kurz vor, wird das überhaupt nicht thematisiert, dass ich auch angerufen habe. Ja? Es wird nur thematisiert, dass die mich da raus haben wollten. Dass ich derjenige war, der darum gebeten hat, dass sie kommen sollen, damit man eine Anzeige macht wegen Verleumdung gegen die Mädels, die neben mir gesessen haben, die das wohl verursacht hatten, die ganze Geschichte. Das spielte keine Rolle. Und Polizei kam dann nicht. Nach 2,5 Stunden kamen sie, aber wohl offenbar nur, weil sie mich raushaben wollten. Sie haben sich geweigert, meine Anzeige aufzunehmen. Und in Deutschland ist es so, dass die Polizei verpflichtet ist, eine Anzeige aufzunehmen.
Und sie sind aber der Pflicht nicht nachgekommen.
Sie sind der Pflicht nicht nachgekommen, genau. Haben Richter gespielt, haben gesagt, das ist keine Verleumdung. Und das ist nicht die Aufgabe der Polizei. Da sind sie über ihre Kompetenzen hinausgegangen. Das entscheiden in Deutschland Gerichte und die Staatsanwaltschaft, nicht die Polizei.
Das heißt, die Polizei hat sich geweigert, die Anzeige aufzunehmen. Was ist dann passiert?
Ja, dann waren wir schon auf dem Weg zum Fahrstuhl gewesen. Dann bin ich wieder in der zweiten Stufe meines Meltdowns. Vorher war ich schon wieder ganz ruhig gewesen. Hat ja 2,5 Stunden lang zickert. Und habe gesagt von vornherein, ich komme freiwillig mit, tun Sie mich nicht weh. Weil ich habe Angst vor Gewalt, weil in meiner Schulzeit sind täglich Jungs und Mädels, vor allem Jungs, so, das ist lange her, ja, bin jetzt 59, so genau kann ich mich da nicht mehr erinnern, aber täglich wurde ich halt verkloppt, täglich wurde hinter mir hergerannt, deswegen habe ich natürlich Angst vor Gewalt. Ja, und dann haben sie mich in Handschellen gelegt, weil ihnen der Aufzug nicht schnell genug kam. Rolltreppe runter wollten sie nicht. Unten war noch die Prinzengarde gewesen, denen habe ich das auch versucht, irgendwie mitzuteilen, was hier gerade passiert. Also das heißt, die Fahrer von der Prinzengarde, die Prinzengarde war aber dann mittlerweile oben gewesen. Und natürlich, wie immer in Deutschland, alle schauen weg, keiner interessiert es. Ja? Da können sie dich abknallen, das interessiert keinen. Im Polizeibus hat dann einer von den Polizisten Also es war eine Polizistin gewesen und ein Polizist. Der Polizistin kann ich nichts vorwerfen, außer dass sie natürlich nicht eingeschritten ist. Aber sie hat nicht übermäßige Gewalt gegen mich gemacht. Mhm. Aber der Mann, der männliche Polizist, der hat mit aller Kraft, mit seinem Unterarm, hat er meinen Kopf gegen die Scheibe gedrückt. Und zwar so, dass ich mich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise nicht einen Zentimeter bewegen konnte. Das war aber auch sein Ziel. Dabei hat aber auch noch der Sicherheitsgurt nicht über meiner Brust gelegen, sondern über meinem Hals gelegen und hat mir die Luft abgeschnürt. Und ich hatte natürlich schon bei der Festnahme, wenn sie dich auf den Rücken legen und du kriegst so schnell die Hände nicht nach hinten halt. Und ja, du hast da hinten keine Augen, hinten hat keine Augen halt. Ja? Deswegen ist das immer schmerzhaft und wenn sie sich dann auf dich draufknien, hast du immer gleich das Bild im Kopf, was dem jungen schwarzen Lloyd hieß er, oder? In den USA, was dem passiert ist. Der ist nämlich gestorben, der Dorschall. Das war bei der Festnahme dann doch nicht so wild gewesen, aber die Situation jetzt im Polizeibus, da hatte ich schon Todesangst gehabt. Mhm. Als wir dann am Polizei, also ich habe erstmal damit gerechnet, die bringen mich runter und da lassen sie mich jon. Da geben sie mir einen Platzverweis. Ja, so läuft das normalerweise. So ist es aber nicht passiert, sondern sie haben mich halt ins Polizeigewahrsam gebracht, ohne mir zu sagen, weshalb, ohne mir zu sagen, wie lange. Das sind eigentlich auch alles so Rechtsverstöße, müssen sie ja nicht sagen. Und dann haben 5 Beamte gleichzeitig sich um mich gekümmert, in Anführungsstrichen, weil das war total gewalttätig. Ich habe verschiedene Verletzungen gehabt, die dann auch dokumentiert worden sind in der Klinik in Siegburg, weil Köln selber ist halt überlastet an Karneval natürlich. Und dann nochmal in Stuttgart, als man die blauen Flecken auch noch sehen konnte halt. Also innere und äußere Verletzungen gehabt. Und die kommen natürlich nicht, weil man sich irgendwie mal kratzt oder so. Ja. Dann hat man mir die ganzen Festwehrbändchen, die ich hatte, abgeschnitten. Und zwar mit einer absoluten Genugtuung. Och, nehmen wir dir deine Identität? Hat mir der eine Beamte gesagt. Und damit hat er ganz klar nicht nur für sich gesprochen, sondern für die Polizei gesprochen. Mhm. Und ganz klar eben auch in dem Bewusstsein, dass er mir damit die Identität nimmt. Weil das sind bei mir eben nicht nur so Festivalmenschen, die, ja, jeder, der zum Festival geht, sondern das sind Mitarbeitermenschen großteils gewesen. Die kannst du nicht einfach ersetzen und die kann man auch nicht wieder annähen, so einfach. Ne? Mhm. Ja, also er wusste genau, was er da tut und warum er das tut, halt, um meinen Willen zu brechen. Und das ist nach den Konventionen der UN, trifft das auf die Folter zu, halt, ist das Folter. Ja, wenn man das mit so einem Bewusstsein halt macht. Mit dem Ziel, einen Menschen zu brechen halt. Mhm. Und dann sollte ich auch noch diesen Polizeieinsatz bezahlen. Und das war dann der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, also so nicht. Deutschland ist ein Land, was sich gegenüber den Menschenrechtsbestimmungen halt verpflichtet hat, die Menschenrechte zu wahren. Das steht auch schon im Grundgesetz drin. Und dann kann es nicht sein, dass es hier doch Folter gibt und dann derjenige, der gefoltert wird, auch noch diese Folter bezahlen soll. Das heißt, die Opfer werden zum Täter gemacht und die Täter zum Opfer. Und deswegen habe ich geklagt vom Verwaltungsgericht in Köln. Das sind halt 3 Ebenen, auf die du da kämpfen musst. Einmal musst du vom Verwaltungsgericht gegen diesen Gebührenbescheid klagen. Da geht es also nur darum, ob der Polizeieinsatz rechtswidrig war oder nicht. Mhm. Dann kannst du eine Dienstaufsichtsbeschwerde stellen, das ist der 2. Weg. Und der 3. Weg, damit das Ganze auch strafrechtliche Konsequenzen hat für die Polizeibeamten, ist halt eine Klage einzureichen. Also machst du eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Und das ist dann eingestellt worden, was die Polizei betrifft, allerdings nicht eingestellt worden, was die Mädels betrifft, die mich verleumdet haben. Da wurde oder wird weiter ermittelt, ich habe allerdings nie mehr was von gehört. Das zeigt also irgendwie auch schon, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, genauer gesagt, nicht die Polizei, dass die Staatsanwaltschaft also nicht so eindeutig davon ausgeht, dass das Ganze so war, wie mir vorgeworfen, weil, und das weiß ich nur aus dem Verwaltungsgerichtsverfahren, hätte ich das nicht gemacht, wüsste ich gar nicht, was die Polizei sagt. Die Polizei sagt nämlich, behauptet, es hätte eine sexuelle Belästigung kurz bevor bestanden. Zu einer sexuellen Belästigung gehört natürlich, dass du einen Menschen auch anfasst. Mhm. Ja, und wenn etwas kurz bevorsteht, wie willst du das festmachen? Ja, und das nach 2,5 Stunden. Angeblich hätte es Videoaufnahmen gegeben. Die Polizei kam nach 2,5 Stunden. Sie kamen von unten. Wenn es da Videoaufnahmen gegeben hätte, dann hätten die ja erstmal irgendwo reingehen müssen. Dann wären sie von der anderen Seite gekommen. Ja, also es gibt diese Videoaufnahmen nicht. Also die Polizei hat sich alles Mögliche zurechtgelegt, wie sie das hinterher rechtfertigen kann, wenn da einer klagt gegen ihren Gebührenbescheid. Weil das kann ja nicht sein, dass die Polizei nicht recht hat.
Also du hast eine Anzeige wegen Körperverletzung gestellt?
wegen Körperverletzung im Amt, wegen Sachbeschädigung, weil sie mir diese Bändchen abgeschnitten haben. Meine Halsketten, ich hatte zwei verschiedene gehabt, hab denen gesagt, die hat einen Drehverschluss, da haben wir keine Zeit für. Das wäre eine Sache von 5 Sekunden gewesen. Ja, Sachbeschädigung. Die eine von diesen Ketten, die kam aus Vietnam und die kriegst du auch nur in Vietnam und wenn du die wieder besorgen möchtest, Flug nach Vietnam und so weiter halt, also das ist schon mit Kosten verbunden.
Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat das eingestellt, ohne in irgendeiner Weise zu ermitteln? Oder wurdest du befragt von denen?
Nö, gar nicht. Nee. Ich habe denen halt... Also das, was ich ans Verwaltungsgericht geantwortet habe auf das Schreiben der Polizei, konnte ich natürlich für die Staatsanwaltschaft genauso verwenden halt. Und das wurde dann halt trotzdem eingestellt und deswegen bleibt jetzt halt nur ein Klageerzwingungsverfahren zu machen, weil dann geht das zum Oberlandesgericht, ja, und wenn die Klage zulassen und feststellen, dass die Staatsanwaltschaft da nicht richtig gehandelt hat, diese Klage einzustellen, dann wird das Verfahren nur aufgehört. Da muss eben doch ermittelt werden. Halt. Und dann kommt es eben doch zum Verfahren an. Ja, das Oberlandesgericht tut es nicht rechtsprechend und sagt, hier Polizei, du hast das und das falsch gemacht, sondern die sagen praktisch nur, so sinngemäß hier Staatsanwaltschaft, du musst doch ermitteln. Ja, also da muss es weitergehen und dann kommt es eben wahrscheinlich doch zur Anklage. Das ist aber der einzigste Weg, wie du da Recht kriegen kannst, weil ich gehe mal davon aus, nach dem, was ich hier erlebt habe in Deutschland und ich habe ja auch anderweitig schon bei Demonstrationen und so weiter Gewaltsituationen selber erlebt oder mitbekommen, wie mit Menschen umgegangen wird, die links sind zum Beispiel einfach nur, ja, die nicht so Mainstream halt irgendwie sind. Und dass es da ganz viele solche nicht gerechtfertigte Gewalt gibt oder im rechtswidrige Sachen gibt halt in Deutschland. Und wenn alle natürlich dann immer nur weggucken oder sagen, ja, das ist mir zu teuer, dagegen vorzugehen, dann kann sich nicht etwas ändern. Und Voraussetzung, also ich gehe mal davon aus, dass ich in Deutschland vielleicht gar kein Recht kriegen werde. Wenn das Ganze jetzt scheitert, dann kann man vor dem Bundesverfassungsgericht klagen und wenn es da auch scheitert, dann kann man nach Straßburg gehen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und es gab eben schon Fälle, wo dann in Straßburg geurteilt hat, dass das eben in Deutschland wieder aufgerollt werden muss. Also die dann eine Menschenrechtsverletzung gesehen haben und es gibt hier insgesamt so 20 Punkte, wo man festmachen kann dran, dass das nicht rechtmäßig gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ich habe jetzt ein paar Sachen rausgehört in deiner Erzählung. Das eine, Polizei geht oft gegen Menschen vor, die nicht Mainstream aussehen. Also wenn ich dich so anschaue, du siehst auch nicht Mainstream aus, also lackierte Fingernägel in verschiedenen Farben zum Beispiel, die Haare jetzt auch nicht kurz.
Bin quer. Ich hatte ein Kleid an bei der Veranstaltung. Das ist schon ein Punkt, warum die Polizei da vielleicht anders gehandelt hat wie normalerweise.
Du passt auf alle Fälle nicht in gewisse Normvorstellungen.
Das hat auch bei der Beurteilung der Rechtslage überhaupt nichts zu suchen, wie der Mensch ist. Also Recht muss für alle gleich sein.
Du hast jetzt schon öfter Gewalt erlebt, hast du mir erzählt? Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass du nicht nur anders aussiehst, sondern vielleicht dich auch manchmal anders verhältst oder anders reagierst, als Menschen das erwarten.
Ja, das ist halt so eine Sache. Wenn du Asperger-Autist bist und einen Meltdown hast, dann gibt es vielleicht so 10% der Polizei, die wissen, damit umzugehen. Ja? Die haben irgendwie mal eine Schulung gehabt und die holen dich runter, die beruhigen dich, die machen das genau richtig. Chapeau. Aber 90% wissen es eben nicht. Und so kann es eben auch mal passieren, dass es nicht so endet, wie es enden sollte halt. Ja. Also kommt es öfters mal vor, dass man mich nach Bad Cannstatt bringt. Wir sind hier in Stuttgart. Bad Cannstatt ist hier das Krankenhaus der seelischen Gesundheit. Ja, Psychiatrie ist da. Aber da wollen die mich immer gar nicht behalten, ja, weil da bin ich bekannt. Da sagen die, ja, sie sind kein Fall für uns halt. Ja. Weil da bin ich ja dann auch immer schon wieder ruhig halt. Ja, und umbringen will ich mich auch nicht.
In der Regel gefährdest du ja auch niemanden, oder?
Eben. Das wird eben ganz oft fehlinterpretiert, ja. Wenn einer schreit, dann tut er einen schon gefährden, ja. Das ist Quark.
Psychiatrie ist eigentlich nicht zuständig oder fühlt sich nicht zuständig. Du hast trotzdem immer wieder Kontakt damit. Wie kommt das?
Eben durch solche Meltdown-Situationen, dass Polizei das halt nicht so handelt, dass sie mich runterholt, sondern dass sie mich halt festnimmt und... dann ist halt in der Regel, also komme ich dann halt nicht in den Polizeigewahrsam, sondern die bringen einen nach Bad Cannstatt.
Kannst du erzählen, wie Psychiatrie so, also wie du das erlebst?
Ja, da habe ich auch diverse Erfahrungen, vor allem mit Haldol und Akenekton Haldol gibt man eigentlich, ist das so ein Mittel, um die Leute ruhig zu stellen halt. Man hat nicht nur Personal und dann braucht man sich um die Leute nicht kümmern. Und wenn man dann nicht in der richtigen Dosierung dem Gegenspieler Arkinetum gibt, dann ist das für mich die schlimmste Folter, die man sich vorstellen kann. Dann kriegst du Krämpfe, dann willst du laufen, aufs Klo rennen, willst, weil du denkst, du musst pissen, kannst aber gar nicht pissen. Ja, und uns geht das nur um Rückstellung, nicht Behandlung.
Um zu behandeln, müsste man sich ja erstmal Zeit nehmen, zu gucken, was da zu behandeln wäre.
Genau.
Wie ist das mit der Zeit in der Psychiatrie?
Naja, ich kenne ja eigentlich nur so diese, wie nennt sich das, diese Notsituation halt, ne? Also die Station, wo du halt erstmal hinkommst halt, ja. Ich war da noch nie länger wie eine Woche gewesen, außer, ich glaube, ich war mal 3 Wochen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Alzey gewesen. Damals konnte man eigentlich so mit dem Wort Autismus noch nicht viel anfangen, ja, das war noch kaum erforscht gewesen, als ich halt Kind war. Also meine Eltern, die wussten halt irgendwie, da ist irgendwas falsch mit dem Jungen oder so, oder was heißt falsch, ja, anders. Mhm. Autismus ist ja eigentlich nicht eine Krankheit, dass man verrückt ist, ja, sondern man hat einfach eine andere Denkstrukturen, reagiert anders.
Du hattest vorher erwähnt, dass 10% der Polizisten vielleicht mal geschult wurden. Wenn du dir jetzt eine Schulung für Polizei vorstellen würdest, wie müsste die aussehen?
Ich könnte mir vorstellen, dass es gut wäre, wenn man solche Menschen, die betroffen sind, wie ich, wenn man die als Dozent bei so einer Schulung mit einbezieht. Und dass man Betroffenenberichte hat. Es geht ja bei der Polizei einfach nur schon um das Bewusstsein, dass wenn Menschen schreien, es nicht unbedingt heißen muss, dass die gewalttätig sind, sondern dass es einfach eine psychische Folge sein kann. Dass ein Meltdown nicht bedeutet, der ist jetzt gemeingefährlich, sondern der Mensch kann einfach mit der Situation nicht umgehen. Wenn dieses Bewusstsein da wäre, dann würden viele Situationen auch deeskaliert werden. Also wenn ich mich mit einer Waffe gegen Autisten verteidige, dann mache ich es alles nur noch schlimmer. Nehmen wir mal so das Extreme.
Genau, du hattest gesagt, irgendwie anfassen kann zum Problem werden.
Naja, bei mir, es kommt schon drauf an, es gibt ganz viele Arten von Autismus halt. Ne? Bei mir ist es schon so, dass ich nicht unbedingt Angst vor Nähe habe. Ja, also wenn ich das merke, das ist zur Beruhigung, das ist sanft, das ist sachte, das ist was anderes, wie als wenn man die Hände auf den Rücken dreht und Handschellen anlegt. Ja, ist ein anderes Anfassen. Anfassen muss nicht gleich Gewalt sein.
Explizit Gewalt ist was, mit dem kannst du gar nicht.
Genau.
Ich würde ja gerne mit Hoffnung Handlungsoptionen, vielleicht auch Handlungsoptionen für die Hörenden schließen.
Ja, das habe ich ja eben schon gesagt.
Okay.
Einfach mehr Rücksicht nehmen. Einfach nicht nur immer an sich selbst denken. Wenn einer um Hilfe bittet, vielleicht mal zu helfen und nicht einfach immer nur wegschauen. Also das ist für viele Menschen ja auch schon eine Herausforderung, anderen Menschen um Hilfe zu bitten, ja, dann hat man schon eine Hürde überschritten. Und das macht man nicht, wenn man keine Hilfe braucht.
Und vielleicht auch das Gegenüber ernst nehmen, auch wenn man nicht direkt versteht, was da gerade Sache ist?
Ja, dann vielleicht mal fragen. Einfach mal fragen, was ist denn passiert?
Das war Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Zuletzt Ausschnitte aus dem Gespräch mit Holger Riene vom 1.11.2025. Ihr könnt das Ganze nochmal nachhören in der Mediathek oder morgen am Dienstag um 13 Uhr in der Wiederholung. Ich verabschiede mich und wünsche allen eine gute und möglichst krisenfreie Zeit. Wir hören uns wieder am 1. Dezember hier auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. We'll be right back.